Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
So, guten Morgen. Ich habe uns Psalm 13 mitgebracht. Ich würde vielleicht noch zum Anfang beten und dann starten wir. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns diese Zeit schenkst hier in Bruchsal, in dieser Gemeinde, dass wir über dich nachdenken dürfen, dass wir vor allem von dir hören dürfen und dass du uns Hilfe in unserem Leben geben möchtest. Dafür will ich dich preisen und ich möchte dich bitten, dass du sprichst und dass du unsere Herzen öffnest. Amen. Ja, ich lese uns Psalm 13 vor, ein Psalm, der mich in den letzten Jahren, in den letzten über fünf Jahre begleitet hat. Psalm 13. Ich lese aus der Elberfelder Bibel und ich habe hier noch eine Übersetzung von mir dabei. Die lehnt sich sehr stark an die Elberfelder an. Ich habe nur versucht, bei der Übersetzung noch ein paar Dinge vielleicht hervorzuheben oder mit zu betonen, die man einfach, man muss sich als Übersetzer immer für eine Variante entscheiden. Und dass wir vielleicht noch ein bisschen ein breiteres Bedeutungsspektrum haben. Und ich habe in der Folie auch versucht, mal diesen Psalm zu strukturieren, das mit Farben sichtbar zu machen, damit wir sozusagen auch so ein bisschen das Muster erkennen und was mit diesem Muster mit ausgesagt werden soll. Aber ich lese jetzt uns Psalm 13. Dem Chorleiter, ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Corona, eine Zeit, die uns schmerzlich, glaube ich, in Erinnerung ist. Wir haben uns, glaube ich, in der Zeit alle gemeinsam gefragt, wie lange noch? Bis wann? Wann ist diese Zeit endlich zu Ende? Die Geiseln in Gaza fragen sich auch, wie lange noch, bis wann? Vielleicht nicht mehr lange, wir hoffen, dass sie morgen freikommen. Als ihr in eurem alten Gebäude wart, oder alten, eurem schönen Gebäude in der Eisenbahnstraße, da habe ich das auch gespürt in den Gottesdiensten, in denen ich bei euch war, dass vielleicht die Frage auch mitgeschwungen ist, wie lange dauert es noch, bis dieses Haus voll wird? Es ist nicht voll geworden. Auch ein schmerzhafter Prozess, so habe ich das empfunden und kann ich auch absolut nachvollziehen. Wenn ihr Menschen vielleicht begegnet, die Psalm 13 erwähnen, sind es oft Menschen, die durch tiefe Krisen gegangen sind oder in ihrem Leben etwas mittragen, eine schwere Krankheit mit chronischen Schmerzen, die nicht weggehen, die diesen Psalm für sich in ihrem Leben gewonnen haben und auch eine ganz wichtige Bedeutung in ihrem Leben hat. Bis wann? Wie lange geht das noch? Gerade dann, wenn es auch unheilbare Schmerzen sind. Oder es gibt auch ganz andere Umstände, die vielleicht nicht so dramatisch sind, aber die uns auch zusetzen, unsere Gesundheit, vielleicht ein geistliches Tief, beruflich, finanziell, gibt es vielleicht ein Darlehen abzubezahlen, man tut sich schwer damit, die Spielräume werden immer enger, in Beziehungen kann es uns schwer gehen und wir wissen nicht, wann die Krise endet, mit Kindern, Ehepartner, Eltern, was auch immer, oder Freunden, Angehörigen, Arbeitskollegen. Ja, wir fragen uns in solchen Situationen, bis wann, wie lange noch? David war in einer solchen Situation. David hatte kein kleines Problem. Sein Leben war bedroht durch Feinde. Wann dieser Psalm 13 geschrieben wurde, wissen wir nicht genau. Gut passen würde in die Verfolgungszeit von Saul, aber wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber er war bedroht und er brauchte Hilfe von Gott. Und Gott war nicht anwesend aus seiner Sicht. Das Ziel dieser Predigt ist, von David zu lernen, wie er in seiner Situation, seiner schwierigen Situation, existenziellen Situation umgegangen ist mit der Frage, wo bist du Gott, wo? Du hast mich verlassen, wie komme ich mit dieser Situation zurecht? Und wie er aus dieser Situation auch wieder rausgefunden hat. Es gibt aber nicht nur diesen Klagepsalm. Es gibt auch andere Psalmen, die nicht mit einem Vers 6, mit einem Hoffnungsschimmer enden, wie zum Beispiel der Psalm 88. Er bleibt in der Trauer, wie wenn unser Psalm in Vers 5 aufhören würde. Manchmal schaffen wir den Wechsel von Vers 5 zu Vers 6 nicht. Aber auch dafür hat uns Gott Psalmen gegeben, die uns aus dem Herzen sprechen können. Aber heute wollen wir uns mit dem Psalm 13 beschäftigen. Viele Ausleger sagen, dass dieser Psalm sozusagen ein Musterpsalm der Klagepsalm ist, dass alle Elemente in ihm enthalten sind, die es braucht, um sozusagen aus einer notvollen Situation herauszukommen. Ich will vielleicht ein Zitat von Archibald Brown ein bisschen abgeändert wiedergeben. Der ganze Psalm lehrt das stufenmäßige Aufsteigen in drei Schritten, von der Klage über das Flehen zur jauchzenden Freude. Und damit haben wir auch die Gliederung unserer Predigt. Schritt 1, bringe deine Klage vor Gott. Schritt 2, flehe zu Gott in deiner Not. Schritt 3, setze deiner Not ein vertrauendes Ich aber entgegen. Und das Interessante ist, wenn wir diese Psalmen angucken, dann sind diese Abschnitte, also wir haben hier Abschnitt Vers 2 bis 3, das ist der Abschnitt 1, die Klage. Vers 4 bis 5 ist der Abschnitt 2, das Flehen. Und Vers 6 ist der Übergang zur Freude. Und jeder Abschnitt für sich hat wieder drei Untergliederungen. In Vers 2 haben wir eine Wiederholung zwar, aber inhaltlich geht es um die Beziehung zwischen David und Gott. Dann in Vers 3 im ersten Abschnitt geht es um David selbst, um seine Not, wie er damit, dass er damit nicht zurechtkommt. Und erst in Vers 3 nennt er die Umstände, die ihm diese Not bereiten, den Feind. Also wir können sagen, von du zu ich zu RCS. Ja, das ist sozusagen die Untergliederung dann des ersten Abschnitts. Und dann haben wir im Vers 4 und 5 jeweils auch wieder drei Unterpunkte, nämlich drei Aufforderungen und drei Begründungen. Und dann haben wir in Vers 6 haben wir drei Schritte, wie David sozusagen aus seiner Not rauskommt. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Fangen wir an mit dem Schritt 1. Bringe deine Klage vor Gott. David, also wir werden dann auch die jeweiligen Unterpunkte in drei Schritten uns anschauen. Einmal, was David macht, was wir von David lernen können und wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Ja, David bringt seine Klage vor seinen Herrn und er beginnt mit seiner Beziehung zu Gott. Was diese Situation, nämlich dass sein Leben sozusagen in Gefahr ist, mit ihm macht, würde man umgangssprachlich sagen. David betete zu Gott. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Viele, die in so einer schweren Lebenssituation sind, ziehen vielleicht ganz andere Schlüsse. Sie sagen, wenn es einen guten Gott gäbe, dann wäre meine Lebenssituation nicht so und deswegen kann es keinen Gott geben. Sie würden also schon gar nicht zu Gott beten. Oder es gibt andere Menschen, die sagen, Gott ist nicht gut zu mir, dann will ich auch nichts mit ihm zu tun haben, wenn man voraussetzt, dass es einen Gott gibt. Aber David war offensichtlich kein Atheist oder war auch kein Mensch, der nicht darauf vertraute, dass Gott ihm helfen konnte. Aber er hatte seine Not mit Gott, weil er ihn verlassen hatte. Aber das Schöne an David ist, er geht in die Ich-Du-Beziehung, er geht in die Beziehung zu Gott und spricht zu ihm. Er bleibt dran, obwohl er ihn schon so lange vermisst. Und dass ihm diese Not mit Gott, diese Beziehung zu Gott so wichtig ist und dass das vielleicht seine größte Not ist, das macht der Psalm dadurch deutlich, dass er genau diesen ersten Punkt zweimal ausspricht in ähnlicher Weise. Wir sprechen von einem Parallelismus in dem Psalm, dass etwas nochmal wiederholt wird. Und damit soll die Nachdrücklichkeit des Anliegens betont werden. Bis wann, Herr, wirst du mich andauernd vergessen? Bis wann wirst du verbergen dein Angesicht vor mir? David klagt seine Not, die er mit Gott hat, Gott gegenüber. Und das Großartige ist, dass David seine Gefühle, seine Empfindungen ehrlich und direkt Gott sagt. Er ist nicht verschämt und sagt, oh, das könnte die falsche Theologie sein, was ich empfinde gerade. Das stimmt wahrscheinlich mit dem, was ich von meinen Vorvätern gelernt habe, nicht überein. Nein, er kommt zu Gott mit dem, was er ist, was er empfindet. Aber es ist keine Anklage. Das werden wir später noch sehen. In Vers 4, diese Bitte, die David ausspricht, ist eine nachdrückliche, aber freundliche Bitte. Ich würde den Psalm nicht so verstehen wollen, dass es eine Anklage Gottes ist, aber es ist ein dringendes Anliegen. Und dieses dringende Anliegen braucht eine direkte Ansprache. Da hilft es nicht groß, um den heißen Brei zu sprechen. David klagt also über sein eigenes Befinden, wie es ihm geht. Er ist Gott verlassen, er empfindet, dass Gott sein Angesicht von ihm abwendet. Und dieses Abwenden, das sagt David auch ganz klar, Gott, du bist es, der sozusagen aus unserer Beziehung bleibt. Er gibt Gott die Verantwortung dafür. Nicht sozusagen moralischer Sicht, aber in tatsächlicher Hinsicht. Und diese Gottverlassenheit führt dazu, dass David in sozusagen große Selbstzweifel kommt. Das ist, denke ich, auch etwas, was wir zur Kenntnis nehmen müssen oder dürfen, weil das auch nachher für uns wichtig ist. Wenn er Gott nicht da ist, was bleibt mir dann? Dann muss ich selbst überlegen, wie ich zurechtkomme. Und deswegen heißt es hier, bis wann werde ich Ratschläge hegen müssen mit in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Er muss sozusagen immer darüber nachdenken, was kann ich machen? Wenn Gott mir nicht hilft, dann muss ich mir doch irgendwie selbst helfen. Aber es gibt keinen Ausweg aus meiner Situation. Ich kann mir nicht selbst helfen. Und ich lebe Tag für Tag in Kummer, weil Gott nicht hilft. Am Schluss nennt er den Feind, der ihn bedrängt. Es könnte gut Saul gewesen sein, aber wir wissen es letztendlich nicht. Aber wir können schon an der Reihenfolge sehen, dass David sozusagen anfängt mit seiner Beziehung zu Gott, teilt Gott sein Befinden mit und dann nennt er den Auslöser die Umstände. Was können wir also von David lernen? Er gibt nicht auf. Er bleibt an Gott dran. Er spricht Gott an. Er gibt die Beziehung zu Gott nicht auf. Er gibt auch seine Hoffnung nicht auf, dass Gott helfen kann. Er offenbart Gott seine Empfindungen, auch seine Hilfsbedürftigkeit, dass er auf Gott angewiesen ist, dass er ihn braucht. Und er bringt seine Klage achtungsvoll vor Gott. Klage ist erlaubt bei Gott. Deswegen gibt er uns ja auch den Psalm 13, damit wir lernen, auch in einer solchen Situation vor Gott treten zu können. Gott weist uns nicht ab mit unseren Empfindungen. Selbst dann, wenn die Empfindung theologisch vielleicht auch falsch ist. Aber wir dürfen ehrlich vor Gott kommen. Und David setzt die Prioritäten richtig. Erst die Beziehung zu Gott, dann wie geht es mir und danach kommen die Umstände. Was können wir also selbst umsetzen von diesem Psalm, von diesem ersten Abschnitt von diesem Psalm? Da ist der eindringliche Appell, halte an Gott fest. Bringe deine Klage im Gebet vor Gott. Schäme dich nicht sozusagen mit deinen Empfindungen vor Gott zu kommen, auch wenn sie die Beziehung zu Gott betrifft. Schäme dich auch nicht für deine falschen Empfindungen. Wir bringen ja auch Gott unsere Sünde, die auch falsch ist. Und Gott will nicht nur sozusagen unsere Sünde, er will auch das, was in uns falsch läuft, wenn es auch falsche Empfindungen sind, Gefühle, auch die hört er an. Sei ehrlich, kein falsches Glaubensheldentum müssen wir vor Gott leben. Wir müssen keine Maske aufziehen. Selbst Jesus hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn schon Gott, Jesus zu seinem Gott, Vater, sagt, warum hast du mich verlassen? Wie viel mehr können wir und dürfen wir auch zu Gott schreien? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gottes Wort ermutigt uns auch dazu, vor Gott zu kommen. Er ruft uns geradezu auf, vor Gott zu kommen. Der Hebräerschreiber macht es uns doch so deutlich, gerade vor dem Blick, dass Jesus am Kreuz so schwer gestorben ist für uns und so schwer gelitten hat, auch als Mensch, als er hier auf Erden gelebt hat, von den Menschen verspottet wurde, verachtet wurde, seine Liebe abgewiesen wurde, ihm nicht gedankt wurde, ihm nicht die Ehre zuteil wurde, die ihm gebührt hat. Der Hebräerschreiber sagt in Hebräer 4, Vers 15, 16, denn wir haben nicht einen hohen Priester, also Jesus Christus, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott hält unsere Anfrage aus. Erstaunlich. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir für uns mitnehmen müssen. Ich weiß nicht, wie der ein oder andere von euch aufgewachsen ist, auch als Kind. Oft prägt ja auch ein Stück weit unsere Erziehung, wie wir mit den Eltern umgegangen sind, die Eltern mit uns umgegangen sind, prägt auch ein Stück weit unsere Beziehung zu Gott, unsere Vorstellung von Gott. Und wichtig ist, dass wir Gott so sehen, wie er ist und dass wir nicht sozusagen aus unserer Vergangenheit auf Gott schließen. Gott hält unsere Anfrage aus. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und wir dürfen ehrlich unsere Gefühle, auch wenn wir wissen, dass sie falsch sind, vor Gott bringen. Und da kann es notwendig sein, dass wir innere Hindernisse überwinden, dass wir lernen, das, was uns bisher geprägt hat, hinter uns zu lassen und vor Gott zu kommen und uns weiterzuentwickeln. Dass wir lernen, vor Gott unsere Empfindungen zu spüren und auch ihm zu artikulieren. Vielleicht ist das für uns Männer noch eine schwierigere Aufgabe als vielleicht für die ein oder andere Frau. Und halten wir die Reihenfolge ein. Fangen wir mit unserer Beziehung zu Gott an. Wenn die Beziehung zu Gott steht, ich glaube, dann werden die anderen zwei Punkte auch stehen. Fangen wir mit Gott an, unsere Beziehung zu Gott. Denn wenn wir durch Lebenskrisen gehen, betrifft es auch immer unsere Beziehung zu Gott. Wir gehen davon aus, dass Gott ein allmächtiger Gott ist. Wir wissen, dass er ein guter Gott ist. Und das Leid stellt Fragen an Gott, schon immer. Unsere Beziehung zu Gott ist in Gefahr. Deswegen lasst uns mit Gott beginnen. Nun haben wir den Schritt 2, flehe zu Gott in deiner Not. Da heißt es, schaue bitte, antworte mir, Herr, mein Gott, bitte erleuchte meine Augen. David bringt 3 Aufforderungen zunächst und dann begründet er, warum er Gott bittet, damit ich nicht entschlafen werde zum Tode, damit mein Feind nicht sagen wird, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen werden, wenn ich wanke. 3 Aufforderungen und 3 Begründungen. Und indem David sagt, mein Gott, nochmal ganz persönlich anspricht, wie schon bereits am Anfang des Psalms, nimmt er Gott auch in die Pflicht, du bist doch mein Gott. Du bist doch Gott. Du bist mein Gott. Und als mein Gott bist du doch derjenige, der Verantwortung für mich und mein Leben trägt. Und diese Befehle, die sind in einer ganz besonderen, eindringlichen Form geschrieben. Es gibt sozusagen einen Imperativ, eine Befehlsform und im Hebräischen noch eine besondere Befehlsform, die noch mal etwas nachdrücklicher ist. Deswegen habe ich hier schaue bitte geschrieben, um das noch mal deutlich zu machen. Bitte erleuchte meine Augen. Und es ist eine freundliche Bitte, eine demütige Bitte. Und mit Vers 4 und 5 kommen wir sozusagen dann auch an den Höhepunkt des Psalms, was die Not anbelangt. Wenn wir die Psalmen lesen, das ist ein Tipp, muss nicht immer so sein. In der Mitte des Psalms ist oft der Höhepunkt oder eine wichtige Aussage. Und hier in diesem Psalm hat David den Höhepunkt seiner Not gesetzt. Die Gefahr seines Lebens, er ist dabei, möglicherweise zu sterben, wenn die Situation sich nicht grundlegend ändert. Bitte erleuchte meine Augen. Das Erleuchten der Augen, das wird uns deutlich. Delitzsch schreibt das zum Beispiel in seinem Kommentar und verweist auf Esra 9, Vers 8. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Oder vielleicht ist uns auch die Geschichte mit Jonathan, als er gegen die Philister gekämpft hat, in Erinnerung. Als Jonathan Honig zu sich nimmt, nach dem schweren Kampf und ganz ermattet und erschöpft war, und dann sagt er, da antwortete Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht doch, wie meine Augen, nachdem er den Honig gegessen hatte, hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Also wenn hier in unserem Psalm die Rede davon ist, dass Gott die Augen erleuchten möchte, dann ist das das Gegenteil von dem drohenden Tod, der hier im Raum steht. Dass Gott doch das Leben in David hineingibt, das wieder lebendiges Leben, wieder Erfrischung, wieder Erquickung, wieder Kraft, damit er weiterleben kann. Ja, und David formuliert hier diesen Abschnitt ganz aus seiner Perspektive. Das ist auch eine Besonderheit, wer Gebete kennt von Menschen, die in großer Not waren, die begründen oft auch ihre Bitte damit, dass es um die Ehre Gottes geht, dass es um den Namen Gottes geht. Aber hier macht das David nicht so. Er sagt, damit meine Feinde nicht sagen können, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen werden, wenn ich wanke. David bringt seine Bedürfnisse, seine Anliegen vor Gott. Was können wir also von David lernen? Wir können lernen, dass wir konkret Gott auffordern dürfen in unserer Not, dass wir konkrete Bitten aussprechen können. Nachdrücklich und doch demütig. Er nennt ganz klar seine Bedürfnisse. Er verschweigt sie nicht. Er verbirgt sie nicht hinter frommen Wünschen, die gut sind. Wenn wir Gott an seine Ehre und an seinen Namen erinnern, ist das nichts Falsches. Aber wir müssen uns aber auch nicht hinter einer solchen Gebet verstecken, sondern wir dürfen auch unsere Bedürfnisse vor Gott bringen. Wie können wir Davids Flehen im Alltag umsetzen? Wenn wir eine Not haben, dann können wir Gott ganz konkret bitten, dass er uns diese Not, dass er doch diese Not sieht, dass er sich uns doch zuwendet, dass er vielleicht auch die Not wegnimmt. Wir wissen nicht, ob es sofort geschehen wird. Wir dürfen auch Gott die Gründe nennen, warum uns das Not macht und warum es sinnvoll ist oder aus unserer Perspektive so wichtig ist, dass Gott eingreift in unser Leben. Und jede Not von uns kann ganz unterschiedlich sein. Da gibt es keine allgemeine Antwort. Jeder kennt seine Situation, in der er steht. Und jede Not braucht auch eine individuelle oder spezifische Bitte und hat auch eine spezifische Begründung. Aber wenn David hier den Tod erwähnt, dann haben wir doch alle eine, kann ich sagen, dass wir alle eine Not haben, dass es den Tod gibt, eine unüberwindliche Not. Wir Menschen machen uns so viel Gedanken darüber, wie wir unser Leben verlängern können. Besseres Essen oder vielleicht kommt auch mal die Medizin darin, das ist unsere Hoffnung, ich denke nicht, dass wir irgendwann nicht mehr sterben müssten. Paulus nennt diesen Feind in 1. Korinther 15 am Ende: Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Oder in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Auch wir haben einen Feind, jeder von uns. Ob er gerade in notvollen Situationen ist oder nicht, einen haben wir alle gemeinsam. Den Tod. Sünde ist das Verfehlen des Willens Gottes, dass wir nicht Gott gehorchen, dass wir uns gegen uns auflehnen. Das ist leider in unserer Natur so drin. Und diese Sünde, der entkommen wir nicht. Sie bringt Tod hervor. Deswegen kann auch Jesus diesen Feind so klar und deutlich benennen. Jesus sagt, als er in einer heftigen Auseinandersetzung mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten war, Johannes 8, Vers 44, jener, nämlich der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wir haben alle einen gemeinsamen Feind, einen unüberwindlichen Feind. Und wir fragen uns auch, wie lange noch? Wie lange noch geht unser Leben? Wenn der Tod uns Sorge und Angst macht und auch der Sterbeprozess ist nicht einfach, dann können wir genauso wie David diese Sorge und diese Angst vor Gott bringen. Wenn du gläubig bist und dessen schon gewiss, dass der Tod nicht das Ende deines Lebens bedeutet, wie für keinen von uns, die Frage ist nur, wo wir nach dem Tod hingehen, dann können wir alle anderen Nöte, die dieser großen zentralen Not untergeordnet sind. Ich sage nicht, dass sie deswegen leichter sind oder sonst etwas, aber sie sind untergeordnet, können wir erst recht vor Gott bringen. Wenn Gott sich um diese Not kümmert, dann hat er alle Nöte mit im Blick. Es bleibt, fordere Gott konkret auf und begründe, warum er dir helfen soll. Gehen wir zur nächsten Folie, Schritt 3. Setze deiner Not ein vertrauendes Ich aber entgegen. Ich aber auf deine, ich habe hier mal das noch mit einer anderen Akzentuierung übersetzt, wohlwollenden Bundestreue vertraue ich. Mein Herz soll jauchzen über deine künftige Rettung. Ich will singen dem Herrn, denn er hat wohl an mir getan. Das Wort Chesed wird in unterschiedlichen Übersetzungen auch unterschiedlich übersetzt. Die einen mit Gnade, Treue, Luther, Güte. Deswegen ist da, und das ist nicht einfach, weil dieses Wort eine ganz große Bedeutungsspanne hat und man muss sich als Übersetzer letztendlich für eine entscheiden. Ich wollte hier mal auch besonders die Bundestreue Gottes, die Treue Gottes betonen, weil ich denke, dass es auf die hier ganz besonders ankommt. Das heißt nicht, dass die Übersetzung falsch wäre. Ich übe keine Kritik, sondern nur für uns hier möchte ich einfach, dass wir diesen Aspekt mit im Blick haben. David führt die Wendung mit einem Ich aber ein. Über dieses Ich aber kommt er dann zum Lobgesang. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Ich aber. David brachte zwar seine Empfindungen, wie wir vorhin gesehen haben, und seine Not vor Gott, er ließ sich aber nicht von seinen Empfindungen abschließend bestimmen. Ich wiederhole es nochmal, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das einprägen. David brachte seine Empfindungen und seine Not vor Gott, er ließ sich aber nicht von seinen Empfindungen abschließend bestimmen. Er ließ es nicht zu, dass seine Empfindungen die Wahrheit über seinen Herrn und sein Leben bestimmen. David ließ sich aber auch nicht von seinem Verstand bestimmen. Wir haben vorhin gesehen, dass er immer wieder geratschlagt hat, dass er, wie er aus dieser Situation rauskam. Und aus seiner Sicht gab es keinen Ausweg. Er hatte keinen Ausweg. Und es gab menschlich gesehen möglicherweise auch gar keinen Ausweg. Aber er wusste, Gott ist auf seinen Verstand hin nicht beschränkt. Seine Möglichkeiten sind nicht die Möglichkeiten Gottes, die gehen weiter. David wusste, und das macht er dann im folgenden Worten deutlich, dass er auf den Herrn vertrauen und auf seine Rettung hoffen darf, obwohl seine gegenwärtige Situation, sein Empfinden dem entgegenstanden. Die Wendung hier, ich aber, ist also von David eine ganz bewusste und eine willentliche Entscheidung, die er trifft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, wenn wir so in einer Situation sind. Wir dürfen Gott unsere Empfindungen bringen. Wir dürfen ihn anflehen. Aber wir dürfen auch dabei nicht stehen bleiben. Wir dürfen weitergehen. Und dieser Schritt ist ein ganz schwieriger Schritt. Ist kein leichter. Aber ich denke, es ist einer, den wir uns tief einprägen sollten. Ich aber. David vertraut auf Gottes, seines Herrn Bundestreue. David hatte viele Verheißungen bekommen. Von Samuel, von Jonathan, dass er der König Israels wird, beispielsweise. Wenn also der Psalm, was wir nicht wissen, in die Saul-Ära fallen würde, dann wusste er, dass er eines Tages König sein wird und dass er über Israel herrscht. Gott steht zu seinem Wort, er steht zu seiner Zusage. Und die Zusage Gottes ist immer eine wohlwollende, gütige, gnädigliche, eine Zusage, die nicht sozusagen an Voraussetzungen geknüpft ist. Sie ist also eine unverdiente Treue Gottes zu seiner Zusage. So könnten wir es zusammenfassen. David vertraut auf die Treue Gottes. Und dieses Vertrauen hier ist nicht das Amen, was wir oft sprechen nach dem Gebet, sondern es ist ein Vertrauen, das sich sicher weiß, das sich sicher wiegt. Das Amen, sagt er, hat so ein bisschen mehr die Betonung, dass etwas gewiss ist, aber er weiß sich gewiss und hat eine Zuversicht, eine Sicherheit. Das ist sozusagen eher so ein aus einer subjektiven Perspektive gesprochen, aus seiner Perspektive. David zweifelte also trotz seiner Empfindung, dass er von Gott verlassen ist, nicht an der Treue Gottes und seinem Wohlwollen. Das ist der erste wichtige Schritt. Kein leichter Schritt, aber das ist das Fundament. David fordert dann sein Herz auf, weil sein Herz nicht mitkommt mit diesem Gedanken. Er steht da in Kummern, sein Herz, trägt in seinem Herzen Kummer Tag für Tag. Das Herz will nicht mitgehen, das kennen wir doch auch. Vielleicht haben wir die richtige Theologie im Kopf, wissen wir eine schöne Verheißung von Gott, wissen wir ein Wort von Gott, aber das Herz geht nicht mit. Und deswegen fordert er sein Herz auf und sagt zu seinem Herzen, dass es doch jubeln, dass es sich freuen soll daran, dass Gott ihn retten wird. Es ist eine Rettung, die hier in der Zukunft noch steht. Deswegen habe ich hier in Klammer gesetzt, künftige Rettung. Das ist sozusagen etwas, was wir auch machen dürfen und machen können in so einer Situation, dass wir uns selbst auffordern, Gott zu loben für seine zukünftige Rettung. Und warum? Über was und warum kann er das sozusagen sagen? Dass die noch nicht eingetretene Rettung Gottes sicher kommen wird, weil der Herr sein Wort, seine Zusage David gegenüber nicht brechen kann. Das kann er deshalb sagen, weil er weiß, dieser Gott steht zu seinem Wort. Er ist ein treuer Gott. Gott kann nicht lügen. Und wenn er eine Zusage gibt, dann wird er diese Zusage halten. Und deswegen kann er schon in dem Moment, obwohl seine Rettung noch nicht da ist, sagen, jawohl, ich kann jubeln über die Rettung Gottes. So, und dann im nächsten Schritt, das hilft auch nochmal, das Gefühl sozusagen mitzunehmen, entscheidet er sich, ich will dem Herrn singen. Und vielleicht fällt es uns gerade in so einer Zeit gar nicht einfach zu singen. Und deswegen erinnert er sich an das, was Gott an ihm in der Vergangenheit bereits getan hat. Und darüber kann er singen, damit sein Herz sozusagen mitgeht und sein Herz dann auch jauchzen und jubeln kann, dass er aus dieser Betrübnis, aus diesen falschen Empfindungen herauskommt. Was können wir also von David lernen? Dass er sich nicht abschließend von seinen Empfindungen und seinem Verstand bestimmen lässt und da auch nicht abschließend die Realität deutet. Dass er nicht sozusagen sein Gottesbild ändert, dass er nicht sein Verstehen über Gott ändert, sein richtiges Verstehen, sondern er hat das, was er weiß, im Blick und behält es auch im Blick. Und der Entschluss von David ist nicht irgendwie eine Illusion, eine Selbstillusion. Das könnte man ja einwenden. Naja, der bildet sich nun halt irgendetwas ein, wie Gott ist, aber die Realität spricht doch eine ganz andere Sprache. Ist auch keine zwecklose sozusagen Selbstermächtigung, das ich will einfach nur anders sein. Nein, er hat eine Basis. Das ist die Zusage Gottes und es ist das Erleben mit Gott in der Vergangenheit, was er früher schon erlebt hat, über das, was er singen will, in der Vergangenheit. Wichtig ist also für uns, dass wir lernen, wenn wir das in unserem Alltag umsetzen, dass wir das, was wir empfinden Und das, was wir aus Gottes Wort wissen, zu trennen verstehen, dass wir das unterscheiden. Die Wahrheit und die Zusagen Gottes über uns, die sind sozusagen unser Fundament. Und auf dieses Fundament wollen wir vertrauen. Aber das setzt Kenntnis voraus. Kenntnis von Gott, Kenntnis über uns. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen in unserem Leben, damit wir unterscheiden können, was Wahrheit ist und was wir empfinden und was da sozusagen zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Und diesen Prozess dann, wenn wir diesem Wort vertrauen, wenn wir dieses Vertrauen gewonnen haben zu Gott, können wir dann durch diese Selbstaufforderung, dass wir doch über Gottes Rettung jubeln sollen, unterstützen und durch Singen beispielsweise dann auch unsere Gefühle mitbringen. Wir sind, so zeigt uns der Psalm, nicht Gefangene unserer Gefühle. Es kann sein, dass dieser Prozess von diesem tiefen Trauer, von dieser tiefen Verzweiflung zur Freude ein längerer zeitlicher Prozess sein kann. Hier in diesem Psalm haben wir es recht dicht aufeinander. Und wenn wir soweit noch nicht sind, dann haben wir zum Beispiel auch den Psalm 88, können dabei erstmal stehen bleiben. Aber wir sollten nicht stehen bleiben für immer. Und wir haben ja, wenn es um den Tod geht, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dieses Thema zurückgehen, auch die Verheißung Gottes, dass er uns gesagt hat, dass er uns ewiges Leben gibt durch sein Wort. Dass wir zwar Fleisch, dass alles Fleisch wie Gras ist und dass wir vergehen, aber dass das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, das Wort des Herrn, das die Ewigkeit in unser Herz hinein, in unser Leben hineingepflanzt hat. Und deswegen kann dann Paulus auch in 1. Korinther 15 so jubelnd sagen, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allzeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Liebe Geschwister, lasst uns darauf vertrauen, dass Gott zu seiner Zusage steht. Lasst uns heute schon jubeln darüber, dass er uns von unserem vergänglichen Leben erretten wird. Lasst uns singen darüber, was Gott durch Jesus Christus an uns getan hat. So können wir das zumindest gemeinsam für uns formulieren. Ja, da möchte ich zum Schluss kommen. Fassen wir nochmal zusammen die drei Schritte. Bringe deine Klage vor Gott. Flehe zu Gott in deiner Not. Setze deiner Not ein vertrauendes Ich aber entgegen. Ein Apologet hat mal gesagt, Gott führt uns nicht um das Leid, aber er ist der allmächtige Gott, der uns durch das Leid führen kann. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Wir haben von Gott auch die Zusage, dass unser Leid nicht vergeblich ist. Es ist ein häufig zitierter Vers, aber er ist so wichtig und vielleicht verstehen wir ihn manchmal auch nicht ganz richtig. Wenn Paulus sagt, wir wissen aber, dass das denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Der Vers sagt nicht, dass Leid unproblematisch ist. Er bagatellisiert Leid nicht, nimmt Leid ernst. Aber er sagt, dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Und wenn wir die Verse davor kennen, dann wissen wir, dass das Leid auch nicht sinnlos ist. Denn wenn wir mit ihm leiden, so werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen. Und dann gehen wir einfach noch einen Schritt vorwärts mit David in seiner Lebensgeschichte. Das darf uns nicht fehlen. David sagt im Psalm 18, von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hatte, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Jetzt gucken wir sozusagen, machen wir einen riesenzeitlichen Schritt nach vorne. Die Feinde sind weg, die im Psalm 13 erwähnt wird. Und was sagt Paulus David im nächsten Satz? Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Was für ein Weg. Was für ein Weg. Dann möchte ich euch einfach noch aus der Predigt mit einem Vers aus dem Neuen Testament entlassen von Paulus. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebete und Flehen mit Dank, sollt ihr durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.